Ich hoffe, bis zu diesem Punkt seid ihr nur halb so gesegnet wie ich. Es ist toll, wenn Gott in unsere Mitte hineinredet. Habt ihr den roten Faden gesehen heute Morgen? Ich glaube, dass Gott auf der einen Seite um die ringt, die ihn vielleicht noch nicht so wirklich richtig kennen. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen einfach darum ringt, seine Aufmerksamkeit oder deine Aufmerksamkeit auf ihn zu richten. Und er sagt, hey, ich möchte dir begegnen als der, der ich bin, nämlich als der Auferstandene. Und andererseits habe ich so ganz tief wahrgenommen, dass Gott eben sagt, du bist in deiner Situation, wo du bist, nicht alleine. Und wir haben heute Morgen schon so ein, zwei Lieder gesungen, die zum Thema hatten, dass das Kreuz ganz groß im Mittelpunkt steht. Und wir haben über Golgatha gesungen. Ja, Golgatha ist ja für alle, die dies nicht wissen, der Ort, wo das Kreuz gestanden hat, Schädelstätte genannt. Und wisst ihr, diese Situation mit dem Kreuz ist auf der einen Seite eine geistliche Dimension, aber auf der anderen Seite auch eine historische. Denn das, was dort, das, was wir glauben, ist, dass Jesus wirklich an diesem Kreuz gehangen hat und er für die Sünde der Welt starb. Ohne den historischen Jesus ist der geistliche nichts wert. Denn nur dadurch, dass Jesus wirklich tatsächlich an diesem Kreuz gestorben ist und wir das als wahr und im Glauben annehmen, dass er das wirklich für dich und für mich getan hat, bekommt alles das, was wir hier machen, einen Sinn. Ansonsten spielen wir nur Kirche. Es geht darum, dass wir das persönlich erleben. Und ich möchte euch heute Morgen mitnehmen auf einen Weg. Erklärt sich gleich ein bisschen. Denn dieser Weg hat eine geistliche und eine historische Dimension. Dieser Weg, auf den ich euch gerne mitnehmen möchte, ist ungefähr 10 Kilometer lang. Er wurde zu Fuß gegangen und die Bibel sagt, dass es ein Weg war ungefähr von 2 Stunden. So lange heute werde ich heute Morgen nicht predigen, habt keine Angst. Jetzt habe ich schon die Panik in den Augen von einigen von euch gesehen. Also keine Sorge, werde ich nicht machen. Dieser Weg wurde gegangen von 2 Männern. Und diese beiden Männer haben sich auf diesem Weg unterhalten. Und so ein Weg kommt einem manchmal nicht lang vor, wenn sich dabei unterhalten wird und dabei Themen zum Anspruch kommen, die oder in Ansprache kommen, die weit über die Fußballergebnisse von gestern rausgehen. Sondern es Themen sind, die wirklich das Leben berühren. Und hier waren 2 Männer unterwegs, die sich darüber unterhalten haben, was gerade so in der letzten Zeit passiert war, nämlich es war in der Zeit, als Jesus gerade gekreuzigt worden war. Und diese beiden Männer waren total erschüttert darüber, was jetzt gerade passiert war. Und sie haben sich darüber ausgetauscht, was das wohl alles zu bedeuten hat. Und diese beiden Jungs, die waren relativ konsterniert. So viel zum Thema Klagen. Ja, also sie waren nicht nur traurig, sondern schon ziemlich niedergeschlagen. Und ich möchte euch jetzt mal mitnehmen in diesen Text. Also ihr habt es schon erkannt, das waren die beiden Jünger, die auf dem Weg waren nach Emmaus. Und ich werde jetzt einen relativ langen Text mit euch lesen. Und ich habe dazu mal einfach die neue Genfer Übersetzung genommen, sodass es also so ein bisschen auch im Erzählstil ist. Wisst ihr, es ist ganz gut, wenn wir hin und wieder auch mal längere Passagen im Wort Gottes lesen, denn das Wort Gottes redet für sich. Amen. Ja, so nehmt es mal als das auf, was es ist, nämlich als eine historische Begegnung und als das Wort Gottes an uns. Und jetzt werde ich dann einfach mal lesen. Und ihr dürft gerne in euren Bibeln mitlesen, sofern ihr eine dabei habt. Ansonsten schaltet eure Bibel-App ein und seid einfach mit dabei. Und das ist Lukas Kapitel 24, ab Vers 13. Und da berichtet die Bibel, am selben Tag gingen 2 von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Und ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und das Verständnis für die Schriften öffnete? Sagten sie untereinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot brach. Soweit mal der Text. Ich hoffe, dass in euch jetzt mal so die innere Leinwand eingeschaltet war und ihr euch diese Situation mal innerlich vorgestellt habt. Und jedes Mal, wenn ich so diese Situation mit durchlebe, merke ich einfach oder spüre ich mit diese Traurigkeit und diese Niedergeschlagenheit, die die beiden Jungs so auf den Weg mitgenommen hatten. Sie hatten so eine Vorstellung von dem, wie Jesus den Weg als Messias weitergehen würden. Übrigens, die zwei, hier wird gesagt, dass es Jünger sind. Sie gehörten nicht zu den 12, weil der eine hieß Kleopas und der andere, sie kamen zurück nach Jerusalem zu den 11. Also sie gehörten zum engsten Kreis nicht dazu, aber sie waren eben auch Nachfolger Jesu. Und das, was sie eben hier erlebt hatten, war, dass sie über Jesus sprachen, bevor Jesus dazukommt. Und wahrscheinlich haben sie darüber geredet, wie Jesus Kranke geheilt hat. Wahrscheinlich haben sie darüber geredet, welche Wunder er getan hat. Wahrscheinlich haben sie darüber gesprochen, welche Dinge Jesus alles vollbracht hat. Und trotzdem war in ihnen diese tiefe Enttäuschung darüber, dass nicht das eingesetzt hatte, was sie eigentlich sich vorgestellt hatten. Und dann haben sie geredet vom Sterben am Kreuz, von der Grablegung. Und die Kernfrage, die die beiden hier gestellt haben, war, eigentlich, sag mal, wer war Jesus? Weil das war die Frage, die im Raum stehen geblieben ist. Und dann kommt Jesus und sagt zu ihnen, worüber habt ihr gesprochen? Und sie sprachen zu ihm, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort und vor dem ganzen Volk. Und das, was sie hier einfach mal eben zum Ausdruck gebracht haben, war, dass sie Jesus in ihren Gedanken degradiert haben. Sie haben Jesus mal eben vom Messias zu einem Propheten degradiert. Weil dass er der Messias war, das passte jetzt plötzlich mit ihren Gedanken nicht mehr überein. Er konnte nicht mehr der Retter, der Erlöser sein. Aber was war er dann? Die nächstmögliche Geschichte unten drunter war eben, Messias kann nicht mehr sein, also muss er ein Prophet gewesen sein. Und genau so reden sie jetzt bei Jesus drüber. Er war eben nicht mehr für sie der Messias, sondern er war der Prophet. Und Jesus begegnet ihnen erstmal mit einer geistlichen Diagnose für ihre eigene Situation. Oh, ihr Unverständigen, wenn man das jetzt mal nach der Schlachterübersetzung lesen will. Ist ja auch nicht gerade erstmal schmeichelhaft, oder? Wenn du erstmal so gesagt kriegst, oh, ihr Unverständigen. Und dann, was ist doch euer Herz träge zu glauben? Leute, wenn ich in mein eigenes Leben reingucke und auch in das vieler Christen, dann stelle ich fest, in den größten Krisen meines Lebens ist immer wieder die Frage, sag mal, wer ist Jesus eigentlich? Ist er immer noch der Herr der Welt? Ist er immer noch derjenige, der am Kreuz für uns starb? Ist er immer noch derjenige, der alles in seiner Hand hält? Oder degradiere ich ihn? So, ich glaube, ihr wisst, wo ich hin will. Die Frage, die stelle ich mir immer und immer wieder, gerade dann, wenn ich in Situationen drinstecke und mir nicht mehr sicher bin, wie mein Weg weitergeht und plötzlich ist der Zweifel da, hat Gott wirklich alles in der Hand, ist er immer noch für mich und eigentlich ist es dann immer noch die Frage, hey, ist Jesus immer noch der Messias in deinem Leben, ist er der, der am Kreuz für dich starb, der dir vergeben hat, der alles in der Hand hält oder wer ist er für dich? Seid ihr noch da? Träger Glaube und fehlendes Wissen führt zu Zweifeln an Gottes Person. Woher weiß ich das? Hier, wo der Finger leuchtet. Ja? Ich kenne das von mir, wenn in meinem Denken die Position von Jesus in meinem Leben nicht mehr klar ist, kommt meine innere Haltung in Schieflage. Und dann ist der Kahn kurz vorm Kentern. Weil eben nicht mehr klar ist, wer Jesus ist und wie Jesus ist. Und die Degradierung von Christus, also das, was die Jünger hier machen, ja, diese Degradierung vom Christus zum Propheten, die passiert ja hier nicht bösartig oder mutwillig, sondern sie passiert fahrlässig. Und das passiert einfach in dem, weil sie das, was passiert ist, mit ihren Gedanken nicht übereinander kriegen. Und dann passiert es auch ungläubig. Und jeder Zweifel an deinem Glauben in deinem Leben hat letzten Endes was damit zu tun, dass du Jesus einfach mal von seinem Posten runter degradierst. Denk mal drüber nach. In Jakobus 1, Vers 6 steht, wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her geworfen wird. Und ich stelle fest, dass es in meinem Leben zwei Arten von Zweifel gibt. Nämlich einmal an der Frage, an dem Selbst, also der eine Zweifel in meinem Leben ist der Selbstzweifel, sag mal, bin ich noch auf Kurs? Und es gibt eine zweite Art von Zweifel, nämlich ob Gott immer noch der ist, der kann und will. Und hier sagt die Bibel, wenn du an Gott zweifelst, dann bist du auf dem Holzweg. Der Selbstzweifel ist manchmal sogar angebracht. Mal sich selber zu hinterfragen und zu sehen, sag mal, bin ich noch auf Kurs? Das ist nicht verkehrt. Weil da bekommst du auch wieder den Zuspruch von Gott, dass du immer noch geliebt bist, dass du immer noch gewollt bist, dass du immer noch angenommen bist und dass seine Haltung sich dir gegenüber einfach nicht geändert hat. Er möchte vergeben, er möchte dich auf Kurs bringen, er möchte dich doch wieder zurückbringen und er will diese Beziehung zu dir. Haben wir heute Morgen auch in diesen Worten, die wir hier gehört haben, mehrfach gehabt. Gott will diese Beziehung zu dir, er will die Nähe zu dir. Nur gib es doch nicht auf. Halleluja. Und das darf uns ermutigen. Und diese ersten Worte zu Jesus, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht alles erleiden, um seiner Herrlichkeit zu gelangen? Ist, dass Jesus erstmal die Jünger da abholt, wo sie sind und wieder dahin stellt mit dem, wo er tatsächlich ist. Denn er sagte, der Messias musste das alles erleiden und er stellt erstmal seine eigene Person in diesem Moment wieder her. Denn es gibt keinen anderen, in dem das Heil ist, außer Jesus Christus. Halleluja. Es gibt keinen anderen, der einen Weg zu Gott bringt, außer Jesus am Kreuz. Es gibt keinen anderen Weg zu ihm, als nur über Jesus selbst. Und er stellt eben das her. Und dann holt er die Jünger da ab, wo sie sind. Übrigens, das, was Jesus hier dann mit den Jüngern macht, in dem Moment, wo sie ihn zum Propheten degradiert haben, holt er sie auch im alten Bund wieder ab. Er holt sie im Alten Testament wieder ab. Denn da, wo Jesus nicht mehr der Messias war, waren sie nicht mehr im neuen Bund, sondern sie waren im alten verhaftet. Und plötzlich haltet der alte Bund für sie wieder die Zuständigkeit. Und dann geht Jesus her und nimmt sie durch die komplette Schrift mit durch, zeigt ihnen wieder, warum Jesus selbst der Messias ist. Und dann waren sie wieder auf Stand. Für uns ist das jetzt nicht so sehr relevant, dass wir uns jedes Mal daran erinnern, was im alten Bund über Christus steht. Aber das, was für uns relevant ist, ist uns jedes Mal wieder neu vor Augen zu halten, was dich letzten Endes dazu gebracht hat, Jesus nachzufolgen. Und das ist das Kreuz. Jedes Mal dann, wenn es Zweifel gibt in deinem Herzen, wer Jesus ist und welchen Stellenwert er hat und was er mit deinem Leben vorhat, bitte, bitte geh zurück zum Kreuz. Weil dort die Liebe Gottes zu uns offenbart wurde. Weil wir dort an diesem Kreuz verstanden haben, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Und dass sein Blut für uns geflossen ist, damit wir Leben haben. Amen. Ich stelle fest, dass Jesus sich dafür überhaupt nicht zu schade ist, uns wieder da abzuholen, wo wir waren oder wo wir sind. Auch gerade dann, wenn wir mal fehlgelaufen sind. Jesus holt uns ja wieder ab. Er tut es mit seinem Geist. Er stellt uns wieder neu auf die Füße. Und eins müssen wir dabei auch eben sehen, dass Glaube erstmal wieder hergestellt werden muss. So, woher kommt Glaube? Römer 10 macht es eben sehr deutlich. Römer 10, Vers 17, da steht, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und das heißt, da will wir uns dem Wort Gottes neu aussetzen. Und er sagt zu den Jüngern, oh ihr Unverständigen. Und er lehrt sie neu aus dem Wort. Freunde, ich glaube, dass Zweifel in unserem Leben auch manches Mal da was mit zu tun hat, dass wir im Wort nicht feststehen. Und das heißt, wir müssen und dürfen uns auch unser Inneres immer mal wieder mit dem Wort Gottes füttern. Welchen Stellenwert nimmt das Betrachten des Wortes Gottes, das heißt der Bibel, in deinem Leben eigentlich ein? Wortstudium macht das Innere fest. Wortstudium hat etwas damit zu tun, dass du Bescheid weißt über das, was Gott in seinem Wort sagt. Und es macht dich krisenfest in den Situationen. Wisst ihr, als Jesus vom Teufel versucht wurde, hat der Teufel hat keine Angst vor dem Logos. Der Teufel hat keine Angst davor, das Wort Gottes in den Mund zu nehmen, es zu verdrehen und in einen falschen Zusammenhang zu setzen. Denn der Teufel kommt zu Jesus in der Wüste, als er dort versucht wurde und hat gesagt, sollte Gott gesagt haben? Und Jesus antwortet mit, aber wiederum steht geschrieben. Jesus wusste Bescheid. Bitte sorg dafür, dass du Bescheid weißt in den Situationen, wenn jemand versucht, es umzudrehen. Wir lesen, dass in den letzten Tagen in der Gemeinde Leute aufstehen werden, die das Wort Gottes verkehren werden in verkehrte Richtungen. Leute, worüber sollen wir die entlarven, wenn wir selber nicht im Wort Bescheid wissen? Das ist nur ein Randgedanke, gebe ich zu. Aber Ich glaube, dass Gott uns da sehr deutlich ermahnt. Leute, es geht nicht nur darum, im Internet sich Predigten anzuhören und damit meinen, irgendwo den eigenen geistlichen Menschen von innen raus zu füttern, sondern vielleicht ist es auch mal an der Zeit, wo du an der einen oder anderen Stelle dir eine Predigt anmachst, das mal sein zu lassen, sondern vielleicht mal die Bibel als ein Hörbuch reinzutun und dich mal mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Ist nur mal so ein Gedanke. Muss man das jeden Tag machen? Ich hab in meinem Leben so viele Predigten darüber gehört, wie viel stille Zeit man machen muss und wie viele Kapitel und wie viele Verse man am Tag lesen soll und so weiter. Das sage ich von hier vorne nicht. Und ich werde mich auch nicht hinreißen lassen dazu, das zu tun. Warum nicht? Weil ich feststelle, dass Gott bei mir phasenweise eben auch Dinge in meinen Zeiten mit ihm betont. Es gibt Zeiten, da lese ich im Wort Gottes und zwar sehr ausgiebig und sehr nachhaltig und auch oftmals lange und große Passagen. Und es gibt Zeiten, wo Gott mehr das Gebet und mehr den Lobpreis betont und einfach die Beziehung zu mir will, wo das dann irgendwo weiter in den Hintergrund drückt. Ich sag mal, Gott weiß doch auch, was unsere Seele braucht. Lass dich doch mal führen vom Heiligen Geist. Ich halte also gar nichts davon, Regeln dafür aufzustellen, wie viel ein Christ beten, Bibel lesen oder was weiß ich auch immer muss. Aber ich glaube, dass es gut ist, sich regelmäßig Zeiten dafür auf Seite zu setzen, im Wort Bescheid zu wissen. Amen. Okay. Ihr wisst ja, was es bedeutet, wenn der Pastor zwischendurch beim Predigen auf die Uhr guckt, ne? Gar nichts. So, aber nochmal zurück in dieses Thema hinein. Unsere Erkenntnis darüber, wer Jesus ist, bestimmt zuweilen über unseren Gemütszustand. Die Beschränkung auf das Sichtbare wirkt zuweilen Traurigkeit. Haben wir hier bei den beiden Jüngern irgendwie deutlich gesehen. Sie haben gesehen, Jesus ist gekreuzigt worden, man hat ihn begraben. Und auch wenn jetzt ein paar Leute gesagt haben, er ist auferstanden, war in ihnen die ganz große Traurigkeit, weil von den Toten ist bisher noch nie wieder jemand aufgestanden. Also kann nicht sein. Wisst ihr, manches Mal und gerade in der heutigen Zeit, wo wir über Nachrichten darüber urteilen, ob wir das für wahr annehmen wollen oder nicht. Weil manche stellen Wahrheit eben als Fake News dar und manche Leute gehen dann irgendwo sehr selektiv mit Wahrheit um. Manches Mal, also ganz ehrlich, wenn ich heute in die Medien gucke, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll und was nicht. Es gibt für mich nur eine unverrückbare Wahrheit und das ist das Wort Gottes. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und damit behandle ich es auch als die Wahrheit. Und wenn ich aber im Sichtbaren stecken bleibe, dann sehe ich manches Mal, dass es mich in meiner Verfassung schon mal richtig runterdrücken kann. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich also auch Stimmungsschwankungen unterliege. Ja, ich komme aus einer Familie raus, wo eben auch Schwermut an der Tagesordnung ist. Und ich habe zeitweise damit zu kämpfen. Ja, gebe ich offen zu. Und es gibt nur ein einziges Mittel, was mich aus dieser ganzen Geschichte wieder rausbringt. Und das ist die Gegenwart Gottes und mich mit dem auseinanderzusetzen, was Gott über mich ausspricht. Und nicht das, was ich sehe und nicht das, was Menschen über mich aussprechen. Manchmal ärgert mich das. Manchmal ärgert mich sogar, dass meine Frau mich anguckt und sagt, boah, was bist du wieder drauf? Geh mal beten. Es gibt nur eine Sache, die mich an diesem Satz wirklich ärgert, ist, dass ich nicht selber auf die Idee gekommen bin. Ja, ich mache es hier einfach mal offen, aus dem ganz einfachen Grunde. Wir müssen sehen, und auch das hat was mit Seelenhygiene zu tun. Sag mal, was bestimmt denn unser Inneres? Was bestimmt denn unser Denken? Worum geht es denn dabei eigentlich? Mein Leben in Gegenwart, in Zukunft und auch das Leben der Vergangenheit liegt in der Hand meines Herrn. Nirgendwo anders. Er spricht über mein Leben das letzte Wort. Und trotzdem gibt es diese Momente mit enttäuschten Hoffnungen. Und wisst ihr, die Jünger sagen hier, nun ist es mittlerweile der dritte Tag, seitdem das geschehen ist. Leute, und der dritte Tag war für die Juden der definitive Beweis. Der ist wirklich tot. Wer bis zum dritten Tag noch nicht wieder raus ist, der fängt an zu gammeln. Und Jesus hat am dritten Tag den Tod überwunden. Halleluja. Und das ist das Statement, was oben drüber steht. Und das, was dann passiert ist, das Betrachten der Wahrheit wirkt wirklich ein brennendes Herz. Diese Jünger sind zusammen mit Jesus unterwegs und er öffnet ihnen die Schriften. Und während sie zuhören, während sie damit unterwegs sind, merken sie auf einmal, wie das Innere wieder Feuer fängt. Merken sie auf einmal, wie das Innere belebt wird. Merken sie auf einmal, dass Jesus doch derjenige ist, der das alles erleiden musste und dass es Gottes Plan ist, so wie es geschehen ist. Leute, wenn wir manches Mal in schweren Situationen drin hängen, dann geh bitte nicht seelsorgerlich auf Leute zu und sagen, das ist gerade der Plan Gottes für dich. In den Situationen kannst und willst du das nicht ertragen und willst du das auch nicht hören. Aber es ist manches Mal Gottes Gnade, dass er dich mit einem gewissen Abstand Sachen auch betrachten lässt und sagen könnte, sag mal, kannst du sehen, was daraus gewachsen ist? Es gehörte zu meinem Plan. Und mit Abstand betrachtet, ja, es ist gut. Bitte nicht in Situationen hineinsprechen, bringt überhaupt nichts. Ich habe mal mit einem gebrochenen Oberschenkel und gebrochenem Zeigefinger und schwerer Schädelprellung und schwerer Gehirnerschütterung im Krankenhaus gelegen und dann kam jemand mit einer Postkarte an, wo drauf stand, wir aber wissen, dass alle die alle Dinge zum Besten dienen. Halleluja, ich habe ihn rausgeschmissen. Mir war gerade nicht nach Halleluja rufen, mir war nach Klagelieder. Übrigens nochmal so ganz kurz zu diesem Thema Klagelied. Es gab da mal so eine Erkenntnis, auch für mich persönlich, die bei mir da mal unheimlich geholfen hat. Als Jesus vor Pontius Pilatus steht Und er, Jesus, fragt, hörst du nicht, was sie dir vorwerfen? Antwortet Jesus mit keinem Wort. Ich habe mich mal immer gefragt, warum nicht? Wieso antwortet Jesus hier nicht? Meine Erkenntnis, und könnt ihr mal gucken, ob ihr das teilen könnt, ist, Jesus braucht sich für die Vorwürfe seiner Geschöpfe nicht zu rechtfertigen, sondern er geht im Plan Gottes und bringt für seine Geschöpfe das größte Opfer, was ein Mensch bringen kann. Und er antwortet nicht auf Vorwürfe, weil er selber das größte Leiden und das größte Opfer für uns dargebracht hat, was ein Mensch bringen kann. Und dann werde ich wieder ganz still vor meinem Herrn. Vielleicht gelingt uns das ja manches Mal. Und das, was dann passiert, ist eben, Jesus bringt Klarheit in Verwirrung. Ja? Jesus bringt eben diese Klarheit zurück in dieses Leben der Jünger und er sagt, hey Leute, guckt doch mal. Und er geht diese ganzen Punkte mit ihnen durch und hinterher stehen sie da und sie sagen, okay, wir haben verstanden, worum es hier geht. Ich gehe jetzt nicht nochmal alle auf die einzelnen Details ein, aber ich glaube, dass Jesus uns dann auch manches Mal eine Offenbarung von sich selber schenken will in den Situationen, wo wir sind. Und das passiert ja bei den Jüngern hier auch, und zwar beim Abendessen. Sie setzen sich hin, nachdem die Jünger ihn genötigt haben, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und da, wo sie einfach gemerkt haben, das Herz ist brennend, wir wollen diesen Mann noch nicht gehen lassen, weil wir einfach merken, dass er uns gut tut, laden sie ihn mit ein. Und dann setzt sich Jesus mit ihnen hin und er bricht das Brot. Und ich habe mich gefragt, wieso wird Jesus gerade in diesem Moment offenbart? Oder warum offenbart sich Jesus genau in diesem Moment? Nun, ich kenne Auslegungen zu dieser Stelle hin, dass es dann auch in Richtung Abendmahl geht. Wir werden heute nicht miteinander Abendmahl feiern, aber ich glaube, dass es sehr wohl mit dem Thema Abendmahl etwas zu tun haben kann, dass Jesus dann dieses Brot bricht und diese Offenbarung für die Jünger dann auch kommt. Ja, es hat etwas damit zu tun, dass Jesus seinen Leib gebrochen hat. Finde ich eine tolle Auslegung und finde ich auch wirklich wunderbar und möchte ich überhaupt nichts von wegnehmen. Das, was dann aber tatsächlich zur Überführung von den Jüngern da geführt hat, war, lag es wohl womöglich an dem Segen, den Jesus gesprochen hat oder an der Dankesrede, weil Segen ist ja nichts anderes auch in dem Moment, als für das Brot zu danken. War es wohl dasjenige, was Jesus für ein Wortlaut gebraucht hat? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Jesus jedes Mal die gleichen Worte benutzt hat, wenn er das Brot gebrochen hat. Lag es an seiner Stimme? Nee, dann hätten sie ihn vorher erkannt. Lag es an der Handbewegung? Ist noch unwahrscheinlicher, weil keine zwei Brote gleich ausgesehen haben. Ich glaube, dass es eine göttliche Offenbarung war in diesem Moment, einfach auch in dem Moment, als Jesus Dank gesagt hat. Ich glaube, dass eine göttliche Offenbarung für uns auch manches Mal darin liegt, unsere Herzen mal wieder in Dankbarkeit vor Gott zu bringen. Denk mal drüber nach. Wenn wir gerade in solchen Zeiten, wo es dann mal so richtig down ist und wo so ein Herz mal in Traurigkeit reingeht, du dich selber dazu überredest, Gott Dank darzubringen, offenbart sich Gott oftmals neu in unserer Seele. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn ich es schaffe, die Entscheidung zu treffen, nicht die emotionale Entscheidung, sondern die Entscheidung zu treffen, Herr, ich möchte dir mein Lob darbringen, ich möchte dir meine Dankbarkeit gegenüberbringen, auch wenn mir innerlich nicht danach ist, es ist oftmals so, dass in meiner Seele Christus sich selbst wieder als der, der in Kontrolle ist, offenbart. Stimmt das? So, das kannst du jetzt als Mechanismus sehen. Okay, das heißt also, jedes Mal, wenn ich jetzt traurig bin, gehe ich in Lobpreis. Nein, das hat was mit einer inneren Entscheidung zu tun und nicht mit einem äußerlichen Ritual. Äußerliche Rituale helfen da relativ wenig, wenn das Herz nicht dabei ist. Übrigens, Gott hat an äußerlichen Ritualen bei uns irgendwo herzlich wenig Interesse, wenn das Herz nicht da ist. Denn er sagt in seinem Wort ja auch, dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen, aber die Herzen sind weit weg. Es geht erstmal darum, das Herz wieder zu ihm zu bringen. Ja, und ich glaube, ihr wisst, wo ich hin möchte. Jesus dankt, Jesus segnet dieses Brot und es werden ihnen die Augen geöffnet. Und das, was eben mein Anliegen ist für heute Vormittag, ist da, wo vielleicht auch, hey, wenn es dir im Moment gut geht, nimm es einfach als Prävention für die nächste Krise. Aber da, wo du irgendwie auch weißt, Mensch, da sind schon irgendwie Punkte in meinem Leben, wo ich mir nicht mehr genau darüber sicher bin, welche Position ich Jesus da zuerkenne, Da darfst du heute die Entscheidung treffen, Jesus wieder diesen Platz zukommen zu lassen, der ihm gebührt, nämlich als der Herr über alle Dinge. Und wenn du heute Morgen hier bist und das vielleicht noch nie getan hast, wenn du sagst, hey, so kenne ich Jesus noch gar nicht, dann darfst du heute Morgen hier diese Entscheidung treffen, Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen und das als wahr anzunehmen, dass Jesus wirklich tatsächlich an diesem Kreuz starb, dass er deine Schuld und das, was du in deinem Leben verbockt hast, er den Preis dafür bezahlt hat, um wieder Zugang zum Vater zu haben. Und dann darfst du heute Morgen mit der Gewissheit diesen Saal verlassen, dass Gott für dich ist und nicht gegen dich. Dass er ein Gott ist, der Menschen liebt, dass er dich heute Morgen an sein Herz drücken will und sagen will, ich will dir vergeben für das, wo du dir selber nicht vergeben kannst. Ich möchte, dass du in meine Gegenwart kommst und ich möchte, dass du das erlebst, was es bedeutet, in Freiheit zu leben. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, doch Uwe, das kenne ich alles und das ist mir auch durchaus bewusst. Und wenn du sagst, Uwe, habe ich gerade im Moment überhaupt keinen Stress mit, alles gut, dann darfst du rausgehen und den Herrn als den verkündigen, der er ist. Wollen wir zusammen beten? Halleluja. Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du ein Gott bist, der sich um seine Kinder sorgt. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du dich immer wieder neu uns vor Augen stellst, als der du bist, nämlich als der Kyrios, als der König, als der Retter, als der Herr, als derjenige, der alles in seiner Hand hält. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass dein Opfertod am Kreuz für uns eine Lebensumkehr gebracht hat. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du heute Morgen auch für Offenbarungen sorgst, Herr, bei Menschen, die sich nicht hundertprozentig sicher sind, wer du eigentlich bist. Herr, ich danke dir dafür, dass du dich selbst vor Augen stellst, übernatürlich. Herr, das können wir nicht machen, das kannst nur du. Und ich bitte dich, Herr, dass du durch die Reihen gehst und dass du heute Morgen selbst Hände auflegst. Jesus, dass du selbst derjenige bist, der einigen begegnet. Herr, da in der Tiefe ihres Herzens. Jesus, ich bete, dass du heute Morgen uns hilfst, dich wieder auf den Platz zu setzen, wo du hingehörst, nämlich als der Herr, als der König, als der Retter und nicht degradiert zum Propheten oder zu irgendwas. Vater, und so danke ich dir dafür, dass du das heute Morgen wirkst, einfach in deiner wunderbaren Art. Herr, wir laden dich ein. Komm, rede du mit deinem Geist. Herr, wirke du Neues in unserer Mitte. Vater, danke dafür, dass wir damit rechnen dürfen. Und so beten wir das gemeinsam in dem Namen Jesus. Und die Gemeinde sagt, Amen. Amen.